Deutschlandfunk Musikpanorama.
Natürlich ist so ein Thema eine große Chance für einen Komponisten, ein Publikum zu erreichen, das man sonst für neue Musik nicht unbedingt hätte, sagt der Komponist Moritz Eggert im Kontext seines Fußballoratoriums Die Tiefe des Raumes. Dieses Fußballoratorium war 2006 Teil des Kulturprogramms bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Und für den Wiener Opernball hat er auch ein Fußballballett geschrieben, Am Ball. Der bekennende Stadiongänger Eggert behauptet, Fußball sei pseudoreligiöser Kult. Heute ist er Gast in unserer Sommerreihe Tatatator. Guten Abend, Herr Eggert.
Hallo, grüß Sie.
Ja, was ist denn am Fußball so pseudo-religiös?
Naja, pseudo muss man natürlich schon sagen, weil es ist ja keine echte Religion. Und es ist auch so, dass die Fußballfans sehr vielen Religionen angehören. Also ein ganz besonders spannender Stadionbesuch war mal für mich in Kairo. Das ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre als hier bei uns. Dass das auch gefährlich war, habe ich erst dann nachher erfahren. Aber es war auf jeden Fall sehr anders. Aber wie auch immer, es ist klar, dass es da um überhöhte Gefühle geht. Es geht um irgendwie ein höheres Etwas, nämlich den Ball ins Tor zu bekommen, was ein vollkommen absurdes Unterfangen eigentlich ist und ja auch gar keinen Sinn ergibt wirklich. Aber es wird alles eben überhöht. Es gibt Rituale, es gibt auch eine Kirche, nämlich das Stadion. Also da finde ich, kommen schon viele Elemente zusammen.
Am Beginn Ihrer eigenen, ja viel zu früh beendeten Sportlerkarriere waren Sie ja der Manuel Neuer und haben im Tor gestanden, oder?
Nee, ganz bestimmt nicht. Ich war unglaublich schlecht im Sport, als ich in der Schule war. Und bei Mannschaftssportarten wurde ich grundsätzlich immer so als allerletzter dann gewählt. Insofern gibt es schon eine Parallele zu Neuer, weil dann stand ich oft im Tor, aber war super schlecht da drin.
Nun taugt der Fußball als Thema für Kompositionen, das haben Sie nachgewiesen. Haben Sie denn manchmal auch ein bisschen das Gefühl, als müssten Sie sich das Sujet klangtechnisch ein bisschen zurechtlegen, so wie einen Ball beim Freistoß?
Ja, eigentlich nicht. Also ich finde, wenn man mal im Stadion war, dann weiß man, dass das schon auch ein musikalisch inspirierendes Umfeld ist. Also allein von der Geräuschkulisse her. Also Charles Ives hätte da sicherlich seine Freude, wenn Fanchöre in verschiedenen Tonarten quasi an verschiedenen Orten des Stadions gleichzeitig verschiedene Hymnen singen. Das kommt eigentlich seinem Konzept schon, finde ich, sehr, sehr nah. Und da hat auch ein zeitgenössischer Komponist natürlich seine Freude, weil es geht um Geräusche, es geht um auch jetzt nicht normale, geordnete Klänge, sondern auch in gewisser Weise um Chaos, um Mikropolyphonie und so. Also wenn man da so ein bisschen lauscht und das Notizbuch dabei hat, da kann man schon noch einiges Interessantes aufschreiben. Das war auf jeden Fall Teil meines Arbeitsprozesses, auch für die Tiefe des Raumes. Also viele Stadionbesuche, viele musikalische Notizen, die sich dann auch wirklich in der Musik niedergeschlagen haben.
Also Sie machen dann so ein bisschen den Ewald Lienen, Sie nehmen dann im Stadion den Zettel raus und machen sich Notizen tatsächlich?
Ja, das also bei dem damaligen Arbeitsprozess auf jeden Fall spielte das eine Rolle, ja. Mhm.
Sehen Sie denn das Fußballspiel, so wie Sie es gerade angedeutet haben, als eine Art akustisches Ereignis, das Ihnen ja mit Gesängen oder anderen Lautäußerungen per se schon wie eine Komposition vorkommt?
Ja, in gewisser Weise schon. Es ist so eine Art konzeptionelle Mitmachkomposition, ne? Also wir kennen ja die Stadionatmosphäre, wenn die Mannschaft schlecht spielt, dann haben vielleicht die sehr ambitionierten Fans das Gefühl, sie müssten jetzt ihrer Mannschaft helfen, holen die Instrumente raus, spielen bestimmte Lieder, die dann auch wieder irgendeinen emotionalen Background haben. Das beeinflusst dann in gewisser Weise auch das Spiel. Also wenn man jetzt so Interviews mit Spielerinnen und Spielern hört, dann sagen die schon, dass also auch die Fanunterstützung eine Rolle auf dem Platz spielt. Und das durchdringt sich so gegenseitig, ne? Also je mehr die Mannschaften gewinnen, desto musikalischer werden auch übrigens die Fanclubs. Darüber gibt es auch wirkliche Analysen. Also weil dann einfach immer wieder neue Feiergesänge erfunden werden müssen. Und das regt dann die Kreativität an. Natürlich gibt es auch Hardcore-Vereine, die eine tolle musikalische Tradition haben, die nicht so oft gewonnen haben. Aber zumindest scheint das Gewinnen und das Feiern das auch nochmal zu fördern.
Und inwieweit hat der Videoassist, der berühmte Keller in Köln oder jetzt bei der EM in Leipzig, diese Atmosphäre vielleicht verändert?
Ja, also schon mal allein der Videobeweis hat das auf jeden Fall verändert, ne? Also diese Stille, die dann auch herrscht, das ist eigentlich ganz neu im Stadion, dass es so Momente des Innehaltens gibt. Das hat, finde ich, jetzt einen ganz neuen Aspekt da reingebracht und auch einen kontroversen Aspekt irgendwie, weil man kann sich ja diese Videobilder auch immer wieder anschauen und dann trotzdem noch anderer Meinung sein. Ja, da verändert sich immer was. Also auch die Fußballatmosphäre heutzutage ist schon wieder eine andere als vor 30 Jahren. Es gibt natürlich so Evergreens wie You'll Never Walk Alone, aber die haben auch eine unglaublich interessante und auch sehr komplizierte Geschichte letztlich. Und ich bin sicher, dass die Atmosphäre, die musikalische Atmosphäre in Stadien in den nächsten 30 Jahren auch sich wieder verändern wird. Also das ist immer auch ein gesellschaftlicher Spiegel irgendwie, ne? Da zeigt sich viel. Ich hatte vorhin von dem Besuch in Kairo erzählt und da fiel mir zum Beispiel auf, dass überhaupt nicht gesungen wird, weil in muslimischen Ländern natürlich das Singen eher eine religiöse Rolle spielt und sonst eigentlich verpönt ist, wenn Musik so ganz offen gezeigt wird. Da wird dann vor allem getrommelt und das fand ich irgendwie sehr interessant, dass da also ganze Familien saßen an so Trommeln und das vor allem rhythmisch begleitet haben. Das hätte man jetzt gar nicht so erwartet, aber das spielte da auf jeden Fall eine große Rolle.
Was ist denn für Sie letztlich ein guter Komponist? Ist das so etwas wie jemand, ein besonders kreativer Fußballer, der im Rahmen bestimmter, vorgegebener Regeln etwas Unerwartetes, etwas genialisch Plötzliches versucht zu tun?
Naja, es gibt schon beim Komponieren gewisse Analogien zum Spielen. Wir wissen, dass Mozart zum Beispiel leidenschaftlich gerne gespielt hat. Richard Strauss hat jeden Tag Karten gespielt. Also da gibt es schon viele Parallelen. Ich bin selber auch begeisterter Spieler. Also ich spiele Brettspiele, Kartenspiele sehr, sehr gern. Aber es gibt einen großen Unterschied, finde ich, und den muss man immer wieder hervorheben, dass es in der Kunst zwar interessant ist, Regeln zu haben und auch mit Regeln irgendwie umzugehen, aber es ist irgendwie noch viel interessanter, diese Regeln zu brechen. Und das würde mir jetzt zum Beispiel in einem Spiel oder in einem Fußballspiel keinen Spaß machen, wenn unfair gespielt wird oder Regeln gebrochen werden. Beim Komponieren nehme ich mir aber ständig vor, Regeln zu brechen. Und genau dann wird es auch am interessantesten, wenn man eigentlich das überwindet, was so Konvention ist, das überwindet, was alle erwarten. Also das ist dann der große Unterschied zum Spiel. Aber das Spiel an sich als Impuls spielt beim Erfinden von Noten auch eine große Rolle.
Aber wie würden Sie dann beispielsweise komponieren, wenn jetzt irgendein Team auf Sie zukäme und Sie bitten würde, einen neuen Fangesang oder Kabinensong zu komponieren? Dann ist es ja schon schwierig mit den Brechungen, die Sie angedeutet haben.
Das wäre irgendwie eine schöne Aufgabe, ist bisher noch nicht passiert, ist aber auch ganz schwer zu installieren, weil die Fans sind ja auch ein bisschen rebellisch und anarchisch. Das heißt, sie lassen sich auch nicht gerne vorschreiben, was sie singen. Es ist ganz, ganz selten mal gelungen, so wie bei Stern des Südens, FC Bayern, das hat so ein offiziell geschriebener Song, aber der ist ja auch noch nicht mal offiziell in Auftrag gegeben worden, sondern das hat der Willi Astor einfach mal so gemacht und das hat sich auch wirklich durchgesetzt bei den Fans, weil es eben auch authentisch war und er auch wirklich ein authentischer FC Bayern-Fan war. Aber das ist ganz schwer, wenn das von oben so raufoktroyiert wird, wenn gesagt wird, okay, das ist jetzt unsere offizielle Hymne, das klappt meistens nicht. Die Fans suchen sich dann meistens irgendein Lied, was irgendwie passt und mit dem sie sich emotional auch mehr abgeholt fühlen. Also es könnte gelingen, aber es wäre eine schwere Aufgabe. Also ich hätte da Angst vor so einer Aufgabe, die wirklich gut zu erfüllen.
Nun haben Sie ja schon den prominenten Verein im Süden Deutschlands erwähnt. Sie sitzen ja oft im Stadion. Hat denn umgekehrt auch sich einer der Spieler des FC Bayern bei Ihnen schon mal in den Konzerten verirrt?
Leider nicht. Also es gab sogar mal den echten Versuch bei einer Aufführung des Fußballoratoriums in München, zumindest Oliver Kahn, der in dem Stück eine ganz große Rolle spielt und immer wieder auch dessen Name immer wieder gerufen wird, über persönliche Kontakte, die ich tatsächlich habe zum FC Bayern, irgendwie dazu zu bewegen, da mitzumachen. Aber das war anscheinend so absurd, dieser Gedanke, dass ich noch nicht mal eine Antwort bekam. Also das ist sehr, sehr schwierig, vor allem beim FC Bayern, weil die sind natürlich sehr, sehr satt und also immer wieder, auch jetzt bei der Schweizer Aufführung vom Fußballoratorium, wo wir eine spezielle Schweizer Version machen, was auch eine Herausforderung ist, auch da haben wir mit prominenten Schweizer Fußballern gesprochen und ich habe auch Termine mit denen gemacht, ich habe Termine mit der Fankurve gehabt und so. Das gestaltet sich alles als unglaublich schwierig, weil die haben dann immer Angst davor, das ist irgendwie Kunst und dann haben die meistens irgendeine Agenda, die dann auch berücksichtigt werden muss. Also das ist sehr, sehr schwierig, aber manchmal gelingt es. Also ich habe zumindest schon originale Fernsehjournalisten als Mitwirkende dabei. Also das hat dann schon mal geklappt, ja.
Naja, als gebürtiger Mönchengladbacher könnte ich Ihnen jetzt sagen, Sie haben sich den falschen Verein ausgesucht.
Nee, das Stück geht ja überhaupt nicht mehr, FC Bayern, da hätten Sie auch mitmachen können. Also gerne, ich merke mir gerne Ihren Namen für die nächste Aufführung, gerne. Also überhaupt kein Problem.
Mhm. Schauen wir noch kurz auf die laufende Europameisterschaft. Auf Freitag, Spanien ist der nächste Gegner. Wer wird gewinnen und am Ende den Pokal im Endspiel hochhalten?
Ach ja, also nach meinem Herz gewinnen natürlich wir und ich würde mich super darüber freuen, aber natürlich macht mir das Spiel auch wahnsinnig Angst, weil die EM-Spiele gegen Spanien sind eigentlich immer eine Katastrophe gewesen. Zwar zum Teil vielleicht bemühte Spiele, aber verloren haben wir eigentlich immer. Also es wird sehr, sehr hart. Ich sehe aber auch eine tolle Mannschaft irgendwie. Also mir gefällt die dieses Jahr besonders gut und da sind tolle Typen dabei und es kann schon beim Fußball immer wieder mal gelingen, dass auch ein Wunder geschieht. Das bräuchten wir in diesem Fall, weil die Spanier spielen verdammt gut. Das konnte man gestern auch nochmal sehen. Also wird hart, ne? Aber ich drücke natürlich die Daumen.
Zumindest am Freitag sind wir auf Fanseite vereint. Das war der Komponist Moritz Eggert im Gespräch unserer Sommerreihe Tatata Tor. Vielen Dank und wir drücken gemeinsam die Daumen.
Genau, sehr gerne.
Deutschlandfunk Musikpanorama.